Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de.
In England steigt aktuell die Nachfrage nach Ferngläsern sprungartig an. Alle, aber auch wirklich alle, die brauchen nämlich eins, um den souveränen Tabellenführer der Premier League überhaupt noch erkennen zu können. Denn nach dem 8. Sieg in Folge thront der FC Liverpool jetzt schon mit 8 Punkten Vorsprung an der Spitze, obwohl die Reds lange zittern mussten. Trotzdem verliert Manchester City nach der schon 2. Saisonniederlage langsam, aber sicher den Anschluss. Welche Rolle dabei Latten- und Pfostentreffer spielen, hört ihr gleich und wir erläutern, wie es zum aktuellen Tabellenbild kam und wie es vielleicht auch weitergehen kann. Hier bei 90 Plus on Air auf meinsportpodcast.de schauen wir jetzt auf das Wochenende zurück, nehmen natürlich Liverpool und City genauer unter die Lupe, schauen aber auch nach Tottenham, die nach der Klatsche gegen Bayern in der Champions League am Wochenende in Brighton den nächsten Nackenschlag versetzt kriegten wir. Das sind Malte Asmus und natürlich Chris McCarthy von 90 Plus. Hallo Chris.
Hallo.
Und die 90 Plus Awards, die verleihen wir natürlich auch noch in der Sendung. Wir starten aber erstmal mit dem Blick auf Tottenham. Fester Bestandteil der Top 4 in England in den letzten Jahren, Vorjahresfinalist der Champions League. Aber Chris, in dieser Saison völlig außer Tritt. Ich sagte schon, verloren am Wochenende in Brighton, 3. Saisonniederlage schon. Und das dann auch noch gepaart mit dieser Klatsche gegen Bayern in der Champions League nach dem 2:7, was wir letzte Woche gelobt haben, als wir hier in der Sendung über Tottenham gesprochen haben, müssen wir alles relativieren.
Genau, ja, da hatten wir den Charakter der Spurs gelobt gegen Southampton, als man da trotz Unterzahl noch zu einem Sieg kam. Aber das schien etwas voreilig gewesen zu sein, denn wir haben die Leistung gegen die Bayern gesehen und jetzt gegen Brighton und beide Leistungen hatten etwas gemeinsam. Gegen die Bayern fingen die Spurs ja noch mit viel Intensität an und dann, als es dann bergab ging sozusagen, gaben sich die Spurs mehr oder weniger auf und genau das passierte auch gegen Brighton und zwar schon direkt nach 3 Minuten.
Da gerieten sie nämlich schon in Rückstand. War das jetzt noch eine Folge dieser Pleite gegen Bayern? Wie würdest du es einschätzen? Ist das was, was sich dann nach diesem Spiel in der Champions League dann bei denen auch irgendwo festgesetzt hat, dass man viel zu viel nachdenkt, dass man viel zu viel darüber grübelt, was man alles falsch machen kann und dann macht man auch alles falsch?
Das kann natürlich immer mit reinspielen, das würde ich auch überhaupt nicht ausschließen. Ich denke aber auch, dass es einfach so wie ein roter Faden durch die Saison der Spurs geht. Wenn man genau hinschaut, war es auch letzte Saison schon zu erkennen. Da kaschierte natürlich noch der Finaleinzug in die Champions League einiges, aber auch in der Saison in der Liga merkte man, dass Tottenham nicht mehr diese Intensität der Vorjahre hatte. Der Kampf ist ein bisschen abhanden gekommen, diese Energie, die Tottenham immer so auszeichnete, ist weniger geworden und auch diese Gabe sozusagen, sich niemals von irgendwelchen Ereignissen irgendwie einschüchtern zu lassen, das hatte Tottenham letztes Jahr noch, letzteres. Dieses Jahr ist das auch weg. Bestes Beispiel dafür ist natürlich diese Gegentore gegen die Bayern, obwohl man da in der ersten Halbzeit gar nicht schlecht spielte und natürlich jetzt auch gegen Brighton. In der 3. Minute schwerer Torwartpatzer von Hugo Lloris, der sich dabei auch noch den Ellenbogen auskugelt und ausgewechselt werden musste. Und davon hat sich Tottenham überhaupt nicht erholt. Und das ist für mich so ein bisschen das Erschreckende, weil Tottenham hat so viele Verletzungen kompensiert in den letzten Jahren. Und jetzt lassen sie bei der ersten Gelegenheit, bei dem ersten Rückschlag mehr oder weniger die Köpfe hängen. Denn im gesamten Spiel gegen Brighton war da überhaupt nichts von einem Aufbäumen zu sehen.
Woran machst du das fest, beziehungsweise wo siehst du die Gründe dafür? Jetzt kann man zum einen sagen, natürlich die klammen Kassen, die es nicht möglich gemacht haben, den Verein sukzessive zu verstärken, sondern man baut immer auf das relativ gleiche Spielermaterial, muss dazu natürlich dann auch noch Abgänge hinnehmen. Das ist was Pochettino natürlich nicht unbedingt in die Karten spielt. Hat sich Pochettino dann vielleicht darüber hinaus auch irgendwo abgenutzt, dass er die Spieler nicht mehr so erreicht wie in den Jahren zuvor?
Das ist ein sehr guter Punkt und ich glaube, in die Richtung geht es auch, denn das ist auch nicht mal Pochettinos Schuld, aber der Verein hat ein wenig verpasst, einen Umbruch einzuleiten. Es gab über die Jahre einige Spieler, die gehen wollten. Man hat sie gehalten. Jetzt diesen Sommer beispielsweise Alderweireld oder Christian Eriksen. Und dementsprechend hat man aufgrund auch der klammen Kassen nicht wirklich viel frischen neuen Wind reinbekommen. Und Pochettino ist ein Trainer, der seiner Mannschaft sehr, sehr viel abverlangt. Und das ist ermüdend, physisch, aber auch psychisch. Und immer wieder alles geben zu müssen, um den Erfolg zu holen mit einem sehr kleinen Kader. Und wie du sagst, das nutzt die Mannschaft ab. Und wenn man da nicht neue Spieler hat, junge Spieler hat, die das abkönnen oder die ja mit neuem frischen Wind da reinkommen, dann ist das natürlich sehr, sehr schwer, seine Mannschaft immer wieder aufs Neue so stark zu motivieren.
Kann er sich denn selber noch motivieren in so einer Lage? Man hatte ja sowieso schon in den letzten Jahren öfter mal das Gefühl, dass er ja zwar blieb in Tottenham, aber nicht so gerne blieb. Dieser Champions League Finaleinzug im letzten Jahr hat sicherlich einiges dann auch bei ihm noch ein bisschen überdeckt, aber so eine gewisse Unzufriedenheit merkte man ihm immer an, auch an der Erwartungshaltung, die ihm entgegengebracht wird.
Ja, das merkt man auf jeden Fall und es wird jetzt auch spannend zu beobachten sein, wie das Ganze hier weitergeht. Wie du sagst, Pochettino ist in den letzten Jahren nicht gerade zufrieden mit allem gewesen. Ich glaube, ihn nervt am meisten diese Diskrepanz zwischen Erwartungshaltung und Realität, denn natürlich ist die Erwartung im Norden Londons mit den Erfolgen in den letzten Jahren gestiegen, aber Tottenham kann diese Erwartungen nicht erfüllen, eben aus den eben genannten Gründen, weil man einfach nicht die neuen Spieler dazu bekommt und ja, haben wir eben alles schon ausgeführt und dementsprechend ist, glaube ich, Pochettino sehr, sehr frustriert und er ist auch dafür bekannt, dass er auch manchmal ein bisschen hitzköpfig sein kann und wie gesagt, wenn es jetzt so weiterläuft, würde ich mich auch gar nicht wundern, wenn Tottenham irgendwann, wenn Pochettino irgendwann sich einfach entschließt, hinzuschmeißen, da es ihm einfach zu viel wird und ich glaube auch, dass die Flirts in Anführungszeichen mit Manchester United und Real Madrid in den letzten Jahren, da war durchaus was da und bei United könnte natürlich auch was bald frei werden. Also all das könnte natürlich im Kopf von Pochettino durchaus eine Rolle spielen.
Also viel Sprengkraft in dieser Personalie. Wir werden natürlich dranbleiben hier im Podcast und natürlich auch in schriftlicher Form bei 90+. Gucken wir auf den Tabellenführer, wo aktuell überhaupt keine Sprengkraft ist. Gab man eine Niederlage in der Champions League gegen Napoli, aber in der Liga, da läuft es alles so, wie sich Jürgen Klopp das zumindest ergebnistechnisch vorstellt. 8 Spiele, 8 Siege, 24 Punkte, Vorsprung auf City, 8 Punkte. Das ist ein sehr, sehr hübsches Polster. Liverpool gewinnt 17 Spiele in Folge, saisonübergreifend in der Premier League. Klingt alles gut. Auf dem Feld sah es jetzt auch gegen Leicester am Wochenende nicht ganz so gut aus. Da musste Liverpool dann doch sehr, sehr zittern, dass es am Ende zum Sieg reichte. Aber was wir öfter schon gesagt haben, wieder so ein dreckiger Sieg.
Genau das ist es und das zeichnet auch Liverpool derzeit einfach so ein bisschen aus. Gegen Leicester war ein schweres Spiel zu erwarten. Das war es dann auch einfach, weil Leicester einfach unglaublich gut organisiert ist in der Defensive, die zweitbeste Abwehr der Liga. Und das ist ein sehr unangenehmer Gegner und Liverpool wusste auch, dass man da bei den Kontern aufpassen muss. Da hast du einen schnellen Vardy, auf den du achten musst. Das hatte man ganz gut im Griff und aber Leicester, wie gesagt, sehr, sehr intensiv im Spiel und war schon ein Gegner, an dem sich Liverpool die Zähne ausbiss. Und umso beachtlicher ist es dann, dass Liverpool, wie wir es in den letzten Wochen immer sagten, immer wieder einen Weg findet, trotzdem zu gewinnen. Glück gehört nun mal auch dazu und in dem Fall war Glück eher so ein bisschen das Timing.
Das Timing oder das schlechte Timing des Gegenspielers Albrighton, der den Knöchel von Mané im Strafraum dann trifft in der 94. Minute.
Ja. Genau, und das war einfach extrem unnötig, denn wenn man sich die Szene anschaut, Mané wird so ein bisschen vom Tor weggedrängt, also es ist so oder so nicht die gefährlichste Situation und sie wird überhaupt erst gefährlich, weil Albrighton sich da ein bisschen verschätzt und dann zu allem Überfluss geht er noch an den Knöchel Sadio Manés. Er nimmt natürlich dankend an, ist gar kein Vorwurf, ist ein klarer Kontakt vorhanden, ist dann ein Elfmeter. Und so gibst du dann in der 94. Minute noch einen hart erkämpften Punkt her und Liverpool nimmt dann Ende dann doch alle 3 Punkte mit.
Und führt eben jetzt mit 8 Punkten Vorsprung die Tabelle an. Jetzt haben wir das im letzten Jahr auch schon erlebt. Da waren es, glaube ich, zwischenzeitlich sogar 9 Punkte, die Liverpool vor City lag. Am Ende lagen sie hinter City. Knapp, aber sie lagen dahinter. Haben also diesen Vorsprung nicht halten können. Die 9 Punkte Vorsprung war natürlich weiter im Verlauf der Saison. Dann sogar zum Jahreswechsel war das, als man so weit vorne lag. Aber jetzt sind es 8 Punkte nach 8 Spieltagen, das ist eine Menge Holz. Ist das schon ein Trend, der sich da abzeichnet und der sich vielleicht in diesem Jahr auch fortsetzen wird, weil Liverpool aus dem letzten Jahr gelernt hat? Wie würdest du es einschätzen?
Ich glaube, es wird unglaublich spannend und das hat verschiedene Gründe. Zum einen, Manchester City hat in dieser Saison wieder sehr, sehr viel Pech. Darüber werden wir gleich noch sprechen, wenn wir über die Citizens reden, mit den ganzen Verletzungen beispielsweise. Liverpool dagegen hat in Anführungszeichen auch Glück, dass der Kader in den letzten ein, zwei Jahren so fit blieb. Also die ganzen Schlüsselspieler Van Dijk, Mané, Salah, selten verletzt und fehlen dementsprechend auch selten, und daher kann Klopp fast in jedem Spiel eine ähnliche Mannschaft ins Rennen schicken, denn der Kader der Reds ist nicht der allergrößte und momentan wird das den Reds nicht zum Verhängnis, aber ich bin mal gespannt, wie das über die gesamte Saison läuft, denn im Winter kommen die Spiele Schlag auf Schlag und da bleibt es natürlich abzuwarten, ob Liverpool dann so konstant bleiben kann. Und dasselbe, was wir im letzten Jahr auch, wovor wir gewarnt hatten, dass Liverpool durchaus eine Schippe drauflegen muss. Momentan ist man unglaublich konstant, hat auch ein bisschen Spielglück ab und zu, aber das geht über die gesamte Saison natürlich nicht gut. Da muss auf jeden Fall eine Leistungssteigerung her. Und ganz spannend zu beobachten wird natürlich auch sein, wie Manchester City reagiert, ob man im Winter irgendwie nachlegt, in der Innenverteidigung muss nachgelegt werden. Also das sind alles Sachen, die man nach 8 Spieltagen noch nicht vorhersehen kann. 8 Punkte sind Stand jetzt natürlich sehr, sehr viel, aber wie wir letzte Saison schon gesehen haben, es ist durchaus aufzuholen, gerade weil Manchester City noch 2-mal gegen Liverpool spielen muss.
Und der Winter, das sind die Monate, wo Liverpool in den letzten 2-3 Jahren immer wieder dann auch große Probleme gezeigt hat. Probleme, damit sind wir bei Manchester City. 2 Niederlagen in dieser Saison, schon jetzt am Wochenende die zweite. Vorher hatte man ja schon 2-3 in Norwich verloren. Jetzt verliert man zu Hause sogar mit 0-2 gegen die Wolverhampton Wanderers. Obwohl man mehr Ballbesitz hat, obwohl man wieder mal mehr Chancen hat. Jetzt ist City die Mannschaft, weil du vorhin von Problemen sprachst. Verletzungen sprechen wir gleich an, aber das gibt noch ein anderes Problem. Die Mannschaft in der Premier League, die schon 7-mal Pfosten, Latte, also das Tor nicht genau getroffen hat oder zu genau getroffen hat, wie es auch manche Reporter gerne sagen. Also Woodwork, sagt man im Englischen dafür. Also das ordentlich zum Scheppern gebracht haben. Die haben 27 Tore geschossen. Hätten sie ein paar mehr geschossen, sieht die Problematik anders aus, weil es in entscheidenden Situationen war?
Genau das ist es. Und das ist eben auch dieses eben angesprochene Spielglück, das Manchester City auch letztes Jahr nicht sonderlich hatte und in diesem Jahr auch nicht mehr hat, dass man eben sehr oft Aluminium trifft, dass man vielleicht in der entscheidenden Situation irgendwie, dass da ein paar Zentimeter fehlen. Also das ist bei City momentan nicht wegzudiskutieren. Das ist ein Problem. Da muss man eben auch abwarten, ob das über die gesamte Saison bestehen bleibt. Aber es spielen natürlich dann auch noch die Verletzungen rein, wenn man dann sieht, wie City die 2 Gegentore kassiert und auch davor etwas schlampig einige Chancen zulässt, dann merkt man eben, dass das Fehlen von Aymeric Laporte beispielsweise unglaublich schwer zu kompensieren ist für Manchester City, und so etwas kann dann auch noch den Unterschied machen. Glück natürlich auch, Pech beziehungsweise, aber ich denke, dass die Verletzungsprobleme bei City hier noch eine größere Rolle spielen.
Natürlich ein Grund, aber das Material, das Spielermaterial von Pep Guardiola ist ja nun auch im zweiten Anzug jetzt nicht unbedingt schlecht. Warum kriegt das trotzdem nicht hin, auch gerade diese Schlampigkeiten abzustellen? Das ist ja nicht mal unbedingt fußballerisches Unvermögen, sondern das sind ja Konzentrationsschwierigkeiten, vielleicht auch situativ dann Phasen im Spiel, wo man einfach mal den Kopf abschaltet.
Ja, das ist richtig. Gleichzeitig habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Manchester City von der Vereinsführung her ein bisschen naiv mit dem Kader umgegangen ist. Ja, die Ersatzspieler sind natürlich auch noch herausragend teilweise, aber nicht unbedingt auf jeder Position. In den letzten Jahren haben wir da öfter mal kritisiert, dass es da keinen zweiten Sechser gibt, dass es da keinen zweiten Linksverteidiger gibt. Und in diesem Jahr ist es, wie bereits angesprochen, die Innenverteidigerposition. Da hast du Kompany ziehen lassen, aus Alters- und Verletzungsgründen, was auch nachvollziehbar ist. Aber du hast auch keinen neuen Innenverteidiger geholt. Und so hast du alles auf Aymeric Laporte gesetzt. Und der fällt ja bekanntlich jetzt ein halbes Jahr aus. Und plötzlich steht in der Innenverteidigung ein Fernandinho mit seinen, ich glaube, 34 Jahren, der eigentlich Mittelfeldspieler ist. Und das merkst du. Und daneben auch noch ein Otamendi, der meines Erachtens in den letzten Jahren sehr von dem Kollektiv der Citizens profitiert hat und nach wie vor kein toller Innenverteidiger ist. Und das merkst du jetzt momentan, wenn er tatsächlich als einziger fitter Innenverteidiger gefordert ist, zu überzeugen. Und das hast du gegen Norwich gesehen, als er durch eklatante Fehler maßgeblich an der Niederlage beteiligt war. Und auch gegen die Wolves hatte er wieder eklatante Stellungsfehler, Fehler im Spielaufbau. Also ja, es ist irgendwo Meckern auf hohem Niveau aufgrund der Mittel, die City hat. Aber ich denke, man war hier wirklich zu naiv, denn man hätte hier durchaus eine deutlich bessere Innenverteidigung ins Rennen schicken können mit den Mitteln, die man hat.
Also ein Problem, was dann irgendwo letztlich auch ein bisschen hausgemacht ist, aber mit den Mitteln, die er jetzt zur Verfügung hat, weil vor dem Winter kann ja nichts Neues dazu kommt, kriegt Pep das trotzdem, ja, er muss es ja kurzfristig in den Griff kriegen, weil sonst ist Liverpool noch weiter weg.
Ja, das wird jetzt sehr, sehr schwer. Also wie gesagt, in der Innenverteidigung, da wirst du deine Probleme haben. Du spielst in 3 Wochen bei Liverpool, ist natürlich noch schwerer als zu Hause. Und da bin ich mal gespannt, wie ein Fernandinho in der Innenverteidigung hinterherkommt. Das sind alles so Sachen, da kann sich Pep Guardiola jetzt auch keinen backen, sage ich mal, in der Innenverteidigung. Also wenn einer solche Probleme kompensieren kann, dann ist es in der Regel Pep Guardiola. Das hat er in den letzten Jahren schon bewiesen, als er eben die Ausfälle von Fernandinho, Benjamin Mendy oder auch Kevin De Bruyne kompensieren konnte. Aber ich glaube, das mit Laporte in der Innenverteidigung, das ist somit das größte Problem, was er jetzt in der Amtszeit bei Manchester City hatte.
Und ob er das löst, das werdet ihr natürlich erfahren bei uns hier bei 90plus und R auf meinsportpodcast.de in den nächsten Wochen in unserem Podcast zur Premier League und natürlich auch in schriftlicher Form bei 90plus auf der Webseite. Direkt könnt ihr das dann nachlesen. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit den 90plus Awards hier bei uns in der Premier League Analyse.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Zwei Männer.
Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts.
Eine Aufgabe.
Höchste Disziplin, Männer.
Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos. Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Jeden Freitag neu. Auf meinsportpodcast.de.
90plus und eher die Premier League Analyse hier auf meinsportpodcast.de. Jetzt habt ihr euch gerade wahrscheinlich gewundert, warum wir beim Spiel von Manchester City gegen die Wolverhampton Wanderers nur über City sprechen und nicht über die Wolves. Kommt jetzt. Die kriegen nämlich von unserem Kollegen Chris McCarthy einen Award verteilt oder überreicht. Chris, erzähl mal welchen.
Genau, den Pep-Bezwinger Award gibt es für Nuno Espirito Santo, denn so sehr wir Manchester City für das schlampige Spiel kritisieren müssen, so sehr war das auch wirklich eine taktische Meisterleistung der Wolves, vor allem von Trainer Nuno Espirito Santo, denn die Wolves, das war wirklich eine Meisterleistung an Defensivarbeit. Die Abstimmung in der Fünferkette war hervorragend, Konzentration, Stellungsspiel, Zweikampfverhalten, es war alles da. Und man hat wirklich selten gesehen, dass Manchester City im heimischen Etihad Stadium so wenig Chancen kreieren kann. Und darüber hinaus war natürlich auch das Konterspiel der Wolves überragend. Raúl Jiménez initiierte da 2 Gegenangriffe, die zu den Toren durch Adama Traoré führten, zum 2:0. Und ja, wie gesagt, tolle Leistung von Nuno Espirito Santo und seiner Mannschaft. Und deswegen gibt es auch den Pep-Bezwinger Award, weil eben dieser Nuno Espirito Santo ein Trainer ist, gegen den Guardiola so seine Probleme hat. Nur 1 von 4 Spielen konnte Guardiola gegen den Portugiesen gewinnen und er sah nur schlechter gegen Ronald Koeman aus, gegen den er keinmal gewinnen konnte, und gegen Jürgen Klopp, wo die Siegesrate bei 22% liegt.
Pep und der Heilige Geist, das ist auch keine unbedingte Liebesbeziehung, offensichtlich zumindest in dieser Beziehung. Nächster Award bei uns, der Sean Longstaff Award. Das musst du etwas genauer erklären.
Genau, den Sean Longstaff Award gibt es nämlich ausgerechnet für Matthew Longstaff. Letzte Saison gab Sean Longstaff bei Newcastle sein Premier League Debüt. In nur 9 Spielen für Newcastle überzeugte er im Mittelfeld derart, dass sogar Manchester United auf ihn aufmerksam wurde. Er blieb aber bei Newcastle. Ein Jahr später gab jetzt Matthew Longstaff sein Premier League-Debüt mit 19 Jahren, ausgerichtet gegen Manchester United, und bot da an der Seite seines Bruders eine sehr couragierte Leistung und schoss Newcastle sogar zum 1-0-Sieg. Und deswegen gibt es jetzt für Matthew Longstaff den Sean Longstaff Award, denn auch er dürfte jetzt gezwungenermaßen, wurde Manchester United auch auf ihn aufmerksam. Und nicht nur das, Matthew Longstaff wird wahrscheinlich auch versuchen, sich jetzt im Mittelfeld der Magpies festzuspielen.
Also, und damit kommen wir zum letzten Award. Und ihr habt es auch schon gemerkt, wir haben gar nicht über Arsenal gesprochen. Das ist selten hier bei uns in der Sendung, weil Chris ja durchaus Sympathien für die Gunners hegt, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Jetzt müsste er eigentlich zufrieden sein mit Arsenal. Dritter Platz in der Tabelle, 15 Punkte, damit nur ein Platz hinter Manchester City. Trotzdem ist er nicht zufrieden, auch nicht mit dem 1-0-Sieg gegen Bournemouth. Er verleiht Arsenal nämlich den Unkreativ-Award.
Genau, es bleibt dabei, es bleibt das Motto der Ära Unai Emery bei Arsenal, dass man trotz wirklich kreativer Einzelspieler es einfach nicht hinbekommt, eine nachhaltige Offensive zu entfalten, beziehungsweise sich nachhaltig Torchancen zu erspielen. Und das war auch gegen Bournemouth der Fall. Eine der schlechtesten Defensiven der Liga haben die Cherries, und im heimischen Emirates gelang es Arsenal trotzdem, ganze 2 Schüsse aufs Tor zustande zu bringen, und das Tor resultierte ausgerechnet auch noch nach einem Eckball durch David Luiz. Und es bleibt einfach die Geschichte unter Emery, dass man da einfach total unkreativ ist, und darüber hinaus ist es für viele wahrscheinlich noch schwer nachvollziehbar bei Arsenal, dass der kreativste Spieler in den eigenen Reihen, Mesut Özil, erneut nicht mal im Kader stand, und das, obwohl der ehemalige Nationalspieler in der Amtszeit Emerys mit Abstand die meisten Chancen für die Gunners kreierte, ganze 46, und das, obwohl er nur 25 Mal überhaupt in der Premier League spielte. Also das passt meines Erachtens da nicht wirklich ganz zusammen.
Tolle Werte, er hat aber wohl trotzdem keine Zukunft im Winter, wurde ja auch schon gesagt, oder man würde ihn auch gerne verleihen, man würde sogar das Gehalt übernehmen.
Ja, Arsenal hat bekanntlich ein bisschen Probleme mit dem Gehaltsbudget. Da hat man sich ein bisschen zu viele und falsche Verträge ausgesucht in den letzten Jahren. Ich denke, man will ihn loswerden, und da muss ich auch gleichzeitig dazu sagen, dass ich hier nicht nur Emery kritisieren will. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ein bisschen auch von der Vereinsführung vorgegeben wird, dass man Özil hier ja so langsam rausbekommen möchte und man keinen anderen Weg sieht, denn man muss sich wahrscheinlich von diesem Gehalt trennen, und vielleicht bleibt Emery hier nicht viel übrig. Man weiß es nicht. Ist jedenfalls insgesamt für mich eine relativ unschöne Situation, wenngleich Özil natürlich auch nachgelassen hat in den letzten Jahren, keine Frage. Aber dass er nicht mal gut genug ist, um hier mindestens auf der Bank zu sitzen, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das ein bisschen, dass das nicht viel Sinn macht.
Hundertprozentige Zustimmung. Wir gucken auf die Ergebnisse des 8. Spieltags in der Premier League. Brighton schlägt Tottenham 3-0. Burnley gewinnt 1-0 gegen Everton. Liverpool schlägt Leicester 2-1. Norwich unterliegt Aston Villa zu Hause mit 1-5. Watford und Sheffield United 0-0. West Ham unterliegt Crystal Palace 1-2. Southampton verliert gegen Chelsea mit 1-4. Arsenal gegen Bournemouth 1-0. City 0-2 gegen die Wolverhampton Wanderers. Und Newcastle schlägt Manchester United mit 1-0. Manchester United nächste Woche dann Gegner des FC Liverpool, da wird man bei City auf jeden Fall die Daumen drücken, dass der verhasste Lokalrivale dann vielleicht den Tabellenführer etwas ins Straucheln bringt. Ansonsten aktuell Liverpool 24 Punkte, erster City, zweiter mit 16 Punkten, dritter Arsenal 15, vierter Leicester mit 14, fünfter Chelsea ebenfalls mit 14, aber auch der Tabellensechste Crystal Palace hat 14 Punkte. Tottenham, über die wir gesprochen haben, liegt momentan bei 11 Punkten auf Platz 9, und die Abstiegszone, die fängt an mit Southampton auf Platz 17 mit 7 Punkten. Everton, der 18. hat auch 7 Punkte, Norwich 19. 6 Punkte und Watford erst 3 auf Platz 20. Das war's mit der Premier League Analyse für diese Woche hier auf meinsportpodcast.de bei 90plus und er bleibt uns gewogen. Abonniert den 90plus und er Feed, da gibt's ja noch viel mehr als nur die Premier League an Podcasts für euch so in der Woche zu hören, und bleibt auch den Kollegen in schriftlicher Form auf 90plus.de gewogen. Schaut rein, lest die Artikel und schaltet wieder ein. Vielen Dank, Chris.
Danke auch.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur
für Sportfans.
90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk, auf die Zirbelnuss, Füchsle-Talk, BVB-Beben, unter Flutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.